Liebe Brüder und Schwestern, das Jahr ist nicht mehr ganz jung, ein Monat ist schon vorbei. Wir haben schon Februar und dennoch möchte ich mich euch heute an diesem Morgen noch einmal über die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2020 nachdenken. In manchen Kreisen haben wir das gleich am Anfang des neuen Jahres gemacht. Dann kam die Allianzgebetswoche und ich habe den Jörg extra nochmal gefragt, wäre das nochmal sinnvoll dran. Wir wollen ja nur auch nicht drei Predigen hintereinander über die Jahreslosung haben. Er sagte, das ist in Ordnung. Also ihr Lieben, die Jahreslosung. Ich finde es erstmal ganz toll, dass es das gibt. Ein Wort der Bibel, was uns ein Jahr lang durch die Zeit begleiten möchte. Manche wissen noch so die Jahreslosung, also mal das und das, das war doch mal vor ein paar Jahren Jahreslosung. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Jahreslosung für dieses Jahr gegangen ist. Ob ihr da gleich ganz freudig, erstaunt gesagt habt, tolles Wort für dieses Jahr, oder vielleicht erst mal überlegt habt, was fangen wir denn damit an? Wie heißt sie denn, die Jahreslosung? Thilo, du darfst gerne das anwerfen. Die Jahreslosung, ja, das Bild kannst du auch gleich nehmen. Genau. Also, so kurz und knackig ist sie. Die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, aus Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ist denn das? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist zunächst einmal ein verzweifelter Schrei. Ein verzweifelter Schrei. Dazu müssen wir uns mal ein bisschen das Umfeld angucken. Das Umfeld dieser Jahreslosung, das ist ja mit diesen aus der Bibel herausgenommenen einzelnen Sätzen immer so eine Sache. Die bekommen ihren Sinn und ihre Aussagekraft ja immer erst, wenn man die auch mal im Zusammenhang liest. Kontext, sagen wir da. Wie ist denn der Kontext zu diesem Vers? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder anders gesagt, wie kommt es denn zu diesem verzweifelten Schrei? Da sind zwei Gruppen von Leuten in eine heftige Diskussion geraten. Einige bibelkundliche Theologen, Schriftgelehrte, sagt das Neue Testament, liefern sich mit den Jüngern von Jesus eine Auseinandersetzung. Mitten in diesem Gewühl ein Vater, der verzweifelt ist über die Gesundheit bzw. Krankheit seines Sohnes und die Hilflosigkeit der Jünger von Jesus. Der Vater hatte nämlich gehofft, nämlich die Jünger von Jesus, die könnten ihm helfen, weil sie den doch kennen, der die Kranken gesund macht, der Gebundene befreit. Aber nun muss er erleben, die sind dazu nie in der Lage. Als Jesus dazu kommt und wissen will, was hier los ist, wendet sich der Vater direkt an Jesus. Meister, sagt er, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Wir würden heute nach den geschilderten Symptomen, die der Vater hier schildert, wahrscheinlich von epileptischen Anfällen sprechen, die der Junge hatte. So danach sieht es ganz aus. Und da drängt sich natürlich für uns heute so die Frage auf, ist die Vorstellung, dass ein böser Geist den Jungen so beutelt, der damaligen Vorstellungswelt geschuldet, die sich nie anders erklären konnte? Und lässt sich Jesus dann, das müsste man ja dann zwangsläufig dazu denken, auf diese Vorstellungswelt ein, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste, weil er ja der Sohn Gottes ist. Wir sollten vorsichtig sein. Auch das Neue Testament kennt den Unterschied zwischen Krankheit und Besessenheit. Und der Vater schildert es so, nachdem Jesus ihm helfen will. Da heißt es dann, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Also steckt ein böser Wille hinter dieser Krankheit, hinter dieser Gebundenheit. Und dass Jesus den Jungen heilt und befreit, da wird geschildert, dass der Geist schrie, als er ausfuhr. Also doch mehr als nur Krankheit. Die Bibel weiß von wirklicher Besessenheit. Aber vor allem, wie groß die Not des Vaters und des Kindes ist, das weiß die Bibel zu erzählen. Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kindheit auf. Was steckt hinter diesem von Kindheit auf für eine Not? Was werden sie nicht alles schon unternommen haben? Was werden sie nicht alles gebetet haben, um dessen Herr zu werden, was hier geschieht? Und niemand konnte helfen. Und von den Jüngern, auf deren Hilfe der Vater gerechnet hatte, ist er enttäuscht worden. Auch sie konnten nicht helfen. Jesus tadelt seine Jünger für ihre Vollmachtslosigkeit. Und er sieht die Vollmachtslosigkeit in ihrem Unglauben. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Ein ziemlich hartes Wort an seine Jünger. Und nun erhofft sich der Vater Hilfe von Jesus selbst. Und er sagt zu ihm, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wenn du etwas kannst. Die konnten nicht, aber wenn du etwas kannst. Die Antwort von Jesus ist kurz und klar, aber auch harsch. Er sagt zu dem Vater, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da ist er wieder, der Hinweis auf den Glauben. Bei den Jüngern hatte Jesus den Glauben vermisst. Und jetzt ist die Frage, ob der Vater den Glauben aufbringt, dass seinem Sohn geholfen werden kann. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt kommt dieser verzweifelte Schrei des Vaters, der die Jahreslosung ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und die Antwort, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Was ist das für ein Ruf? Und wir können uns fragen, glaubt du der Vater oder glaubt er nicht? Er will ja glauben. Aber es gelingt ihm so schwer. Er spürt, dass es nicht schafft, nicht aus eigener Kraft schafft, den rettenden Glauben, der alles vermag, so wie es Jesus gesagt hat, aufzubringen. Der Aufschrei des Vaters zeigt die ganze Not. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein verzweifelter Schrei. Ich denke an die vielen verzweifelten Gebete und Hilferufe, die gen Himmel geschickt werden, gerade auch von Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Angesichts von Krankheit und von Unfällen. Auch sie werden sich manchmal fragen, ob sie den genügend Glauben aufbringen, der helfen kann. Ich denke an einen kleinen Karl aus unserem Gemeinschaftsbezirk. der im vorigen Jahr geboren wurde und gleich von Anfang an epileptische Anfälle hatte. Und für den wir alle beten, die ganze Familie. Oder ich denke an eine junge Frau, die bis vor einiger Zeit mit Zwillingen schwanger war und während der Schwangerschaft Lymphdrüsenkrebs bei ihr festgestellt worden ist. Und dann sind die Kinder auf die Welt geholt worden. Zeitig, aber nicht zu zeitig. Und die Mutter wird mit Chemotherapie behandelt. Die Gebete, nicht nur von der Familie. Und wir könnten Beispiele aus christlichen Familien nennen, auch aus euren Reihen, wisst ihr, wen ich meine. Wie werden solche Familien, wie werden solche Eltern umgehen mit dieser Jahreslosung? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein verzweifelter Schrei. Verzweifelter Schrei, da steckt das Wort Zweifel drin. Kennt ihr den Zweifel, diesen fiesen Begleiter des Glaubens? Ich glaube, die Jahreslosung stößt uns geradezu drauf, über den Zweifel nachzudenken. Ich habe nämlich festgestellt, dieser Ruf des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist nicht nur ein verzweifelter Schrei, sondern er ist zweitens auch ein ehrliches Eingeständnis. Ein ehrliches Eingeständnis. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mir ist diese Jahreslosung von Anfang an sehr vertraut gewesen, weil ich und viele andere mit mir wohl die Erfahrung gemacht haben, wie nahe dem Glauben der Zweifel sein kann. Und ihr Lieben, wem das ähnlich geht, der darf getröstet sein. Wir sind damit nicht alleine und einsam. Schon im Neuen Testament begegnet uns das Thema des Zweifels. Denkt nur mal an den Thomas, der nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Und dem Jesus dann begegnet als der Auferstandene, Thomas, dem Zweifler, so wie wir ihn nennen. Er heißt ihn in der Bibel so, aber wir nennen ihn oft so, Thomas, den Zweifler. Wenn ich nicht selber sehe, mich überzeugen kann, meine Finger in die Nägel mal lege, kann ich es nicht glauben. Und dann begegnet ihm der Auferstandene und sagt ihm dieses Wort, weil du gesehen hast, Thomas, glaubst du, aber selig sind die nicht sehen und doch glauben. Der Zweifel. Und mir ist der Thomas immer ganz sympathisch gewesen. So ein ehrlicher, realistischer Mensch. Aber das Größte ist, Jesus schickt diesen Thomas nie weg nach dem Motto, in meiner Truppe kann ich nur Leute gebrauchen, die blind glauben. Und wer Zweifel hat, den kann ich nicht in meiner Gemeinde haben. Das sagt Jesus nicht, sondern er lässt sich auf diesen Zweifel ein. In Judas 22, einem Brief im Neuen Testament, der so kurz ist, dass er nur ein Kapitel hat, Vers 22 in Judas, da steht, erbarmt euch derer, die zweifeln. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Jesus hat es auch gemacht. Zweifel, da könnte man lange drüber nachdenken. Es gibt auf der einen Seite so eine Art unechten Zweifel, möchte ich den fast mal nennen, so eine Art Abwehrhaltung nach dem Motto, lass mich mit all dem Glaubenskram in Ruhe. Ich will gar nicht erst groß drüber nachdenken. Ich will das gar nicht ranlassen an mich. Das würde ich mal gerne den unechten Zweifel bezeichnen. Dort hat man sich mit dem Glauben an sich noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Aber es gibt eben auch den echten Zweifel. Zweifel wie der Zweifel dieses Vaters. Zweifel, der gerne glauben möchte, aber weiß, dass dieser Glaube angefochten ist. Und dass wir den Glauben oft aus eigener Kraft nicht freisetzen können. Zweifel, der gerne glauben möchte, dem es aber schwerfällt. Und so ein Glaube ist das bei dem Vater. Da gibt es zum Beispiel so den intellektuellen Zweifel. Wie ist das mit der Schöpfung und der Evolutionstheorie zum Beispiel? Ich erinnere mich mal daran, dass wir mal vor vielen Jahren in einem kleinen Kreis zusammengesessen haben. Ich hatte ein Thema über Seelsorge zu halten und damals saß der damalige EC-Bundespfarrer Christopher Pfeiffer, manche kennen ihn vielleicht noch, mit in unserer Runde und wir unterhielten uns auch über Zweifel. Und da erzählte er, wie er als junger Pfarrer einmal eine Beerdigung zu halten hatte und dann vor dem offenen Grab stand und dann sagte, und dann sollte ich die Worte von der Auferstehung der Toten sprechen und plötzlich überfällt mich von oben dieser furchtbare Zweifel, wie wenn alles, was du hier erzählst, nicht wahr ist. Und dann hat er zu mir gesagt, wohin hätte ich als Pfarrer da gehen sollen, zu meinen Kirchvorstehern? Die hätten gesagt, wenn der Pfarrer schon zweifelt. Es gibt solche Situationen, intellektueller Zweifel. Aber ihr Lieben, viel schlimmer ist der existenzielle Zweifel. Der existenzielle Zweifel. Der Zweifel, der uns überfällt, wenn wir durch schwere Lebensführungen beginnen, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Wenn wir das nicht mehr zusammenkriegen, dass Gott unser liebender Vater sein will und auf der anderen Seite er uns so schwere Wege führt, die wir nicht unter die Füße kriegen. Das ist viel schwerer als die gedanklichen Zweifel. Da kann man intellektuelle Diakonie betreiben, hat mal jemand gesagt. Das können wir jetzt nicht leisten heute hier in der Predigt, aber da kann man miteinander im Gespräch bleiben. Aber bei den existenziellen Zweifeln, das kann manchmal richtig an die Nieren gehen. Und dann Judas 22, erbarmt euch derer, die zweifeln. Schaut nicht von oben herab nach dem Motto, ich habe es ja gefressen, bei mir kann das ja nicht passieren, sondern kümmert euch um sie und betet sie, besucht sie und versucht euch in ihre Lage hineinzuversetzen. Dürfen wir über Zweifel in unseren Gemeinden eigentlich reden? Ich glaube, die Jahreslosung lädt uns gerade dazu ein. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat den Thomas nicht weggeschickt und Jesus schickt diesen Vater nicht weg. Jesus schickt diesen Vater nicht weg nach dem Motto, also da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten, bis dieser kleine Nachsatz nicht mehr kommt. Hilf meinem Unglauben. Dann kann ich dir helfen. Sondern Jesus akzeptiert diesen Nachsatz. Hilf meinem Unglauben. Warum akzeptiert Jesus das denn, wenn er gesagt hat, dem, der glaubt, dem sind alle Dinge möglich? Glaubt denn der richtig, der Vater? Vollkommen, hundertprozentig? Doch, ihr Lieben, der glaubt. Der glaubt und zwar hundertprozentig. Warum? Weil er sich auch mit seinen Zweifeln und seinem Unglauben an Jesus wendet und nicht von Jesus wegwendet. Wenn wir mit unseren Unglauben, mit unseren Zweifeln, mit unseren Unsicherheiten uns an Jesus wenden und ihm das sagen, ist es doch nichts anderes als Glauben. Und deshalb, ihr Lieben, steckt auch in diesem Hilf meinem Unglauben das ehrliche Eingeständnis, Jesus, ohne dich bin ich aufgeschmissen. Weil ich es nie fertig kriege. Ich kriege auch diesen hundertprozentigen Glauben nie hin. Oder zu selten. Jesus erbarmt sich des zweifelnden Vaters. Und dann hilft Jesus dem Vater tatsächlich. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus und er lag da wie tot, dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus befreit diesen Jungen von der Macht der Finsternis und von dieser Krankheit. Hat Jesus aber nicht Glauben eingefordert? Doch. Und der Vater glaubt samt seinem Unglauben. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Dieser verzweifelte Schrei und dieses ehrliche Eingeständnis wird am Ende zum rettenden Notruf. Zum rettenden Notruf. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr Lieben, wenn Jesus vom Glauben spricht, dann meint er doch genau das, dass wir uns auf Gedeih und Verderb mit dem, was wir für möglich halten und was wir für unmöglich halten, ganz in die Arme Jesu werfen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alles von ihm erwarten. Alles ihm zutrauen. Aber auch alles aus seiner Hand nehmen. Und am Ende merken wir dabei, dass selbst der Glaube nicht etwas ist, was wir selber aus uns heraus produzieren können, sondern was uns in der Begegnung mit Jesus geschenkt wird, freigesetzt wird, wenn wir dem begegnen, der uns in seiner Liebe so großzügig begegnet, dass wir gar nicht anders können, als ihm ganz zu vertrauen. Glauben als Geschenk. Alle Hilfe, auch bei mangelndem Glauben, so möchte ich mal sagen, von Jesus zu erwarten. Das ist Glauben. Und deshalb hilft Jesus dem Kind und seinem Vater in seiner Not und treibt den bösen Geist aus. Und deshalb, ihr Lieben, ist diese Jahreslosung 2020 eine Einladung, um Glauben zu bitten. Hilf mir zum Glauben und hilf mir in meinem Unglauben. Und die Jahreslosung ist eine Ermutigung, uns mit all unseren Anliegen voller Vertrauen an Jesus zu wenden und mit ihm zu rechnen. Ihm ganz vertrauen und uns ihm ganz anzuvertrauen, darauf kommt es an. Und das heißt auf der einen Seite damit rechnen, dass Jesus Situationen, Notlagen wirklich ändern kann. Wir haben so viele Zusagen im Neuen Testament, auf die wir uns immer wieder auch berufen dürfen. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden, sagt Jesus in Markus 11 oder Johannes 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Vielleicht sind wir an dieser Stelle wirklich oft zu kleingläubig, zu ungläubig. Ja, wir dürfen Jesus alles zutrauen. Aber ihr Lieben, Jesus alles zuzutrauen heißt eben auch, dass er anders kann und anders will, als wir es uns vorgestellt haben. Und auch dann noch mit ihm zu rechnen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich hatte euch bei meinem Gottesdienst zur Allianzgebetswoche, also dem Eingangsgottesdienst, eine Story aus dem Buch von Helmut Mattis vorgestellt, von der jungen Ärztin und dem todkranken jungen Sportler in der Uniklinik in Halle. Helmut Mattis, der langjährige Leiter der IDEA-Zeitschrift der Redaktion, hat dieses Buch geschrieben und er berichtet in diesem Buch auch noch von einem anderen Fall, nämlich von seiner Frau Heidrun. Die war Ärztin und die hat auf einer Palliativstation gearbeitet als Ärztin und ist mit 61 in den Ruhestand gegangen, hatte noch viele große Pläne. Und kurz nachdem sie in den Ruhestand gegangen ist, wird bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt, samt Metastasen. Am Ende stirbt sie auf der Station, auf der sie Ärztin war. Und dann erzählt Helmut Matthies, wie viele gebetet haben für die Frau, für seine Frau. Wie sein Sohn Internetaufrufe gestartet hat und so. Ja, und er sagt, das ist auch alles nicht falsch, das ist alles okay. Wir sollen und dürfen beten. Aber am Ende sagt er, Gott kann anders, so heißt der Titel des Buches. Gott kann anders. Und auch dann noch zu sagen, ja, Jesus, auch wenn du anders kannst und willst, will ich dir vertrauen und nicht an dir irre werden. Das ist dieser Glaube, der durchträgt. Er schildert, wie da zwei liebe Schwestern, sagt er, aus einer charismatischen Gemeinde zu seiner Frau gekommen sind, zu Heidrun, und zu ihr gesagt haben, Heidrun, du bist schon geheilt, du musst es nur noch glauben. Da war sie schon schwer krank. Du bist schon geheilt, du musst es nur noch glauben. Und dann ist sie doch gestorben. Hat ihr Glaube nicht ausgereicht? Oder gibt es auch die Gefahr, dass wir unseren Glauben instrumentalisieren und mechanisieren nach dem Motto, dann können wir das regeln mit unserem Glauben? Gott kann auch anders. Helmut Matthies schreibt in diesem Buch, das einzige Gebet, das Gott zu 100% erhört, steht im Vaterunser. Es heißt, dein Wille geschehe. Ich weiß, das kann leicht als Ausrede missbraucht werden, als Alibi. Damit kann man alles erklären. Damit kann er immer sagen, alles, was geschieht, ja, geschieht halt einfach durch Gottes Willen. Und es ist ja auch so. Aber dann kann man auch sagen, dann brauchst du gar nicht mehr beten. Und nichts mehr erwarten. Dann hätten wir das falsch verstanden. Wir dürfen konkret beten, wir dürfen intensiv beten. Wir dürfen von Gott etwas erwarten, wirklich. Aber in diese Erwartung einschließen, Herr, ich bin bereit, alles aus deiner Hand zu nehmen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nicht als billige Ausrede, sondern als Vertrauenserweis. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott will uns ermutigen, dass wir ihm ganz vertrauen, ihm alles zutrauen. Und manchmal kann Gott und will Gott wirklich überbieten und verstehen, Dinge tun, die wir nicht mehr verstehen und einordnen können, die uns einfach als Wunder erscheinen. Und er tut sie bis heute. Aber wir dürfen daraus keinen Mechanismus machen, sondern auch in dem, was anders geschieht, ihm vertrauen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Gott zutrauen, dass er Größeres tun kann, als ich erbeten habe, aber ihm auch vertrauen, wenn Gott anders handelt. Gott kann. Jesus kann und er kann auch anders. Aber dass er kann, das dürfen wir ihm immer wieder zutrauen. Und voller Vertrauen mit dem, was uns bewegt, zu ihm kommen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dieses gute Wort für dieses neue Jahr mit auf den Weg gegeben hast. Ein Wort, was uns herausfordert über unseren Glauben und über unseren Zweifel und über unseren Kleinglauben und Unglauben nachzudenken. Wir müssen dir gestehen, Herr, dass es uns selber oft so geht, dass wir dir ja viel zutrauen wollen, aber am Ende das ganze Zutrauen doch fehlt. Und dann erschrecken wir manchmal über uns und denken, warum geht nicht mehr? Herr, und dann sind wir wieder bei dir und wir müssen dir bekennen, wir kriegen es aus eigener Kraft oft nicht hin, dir hundertprozentig so zu vertrauen, wie du es oft haben möchtest. Wir bitten dich, Herr, hilf unserem Unglauben, hilf unserem Zweifel. Hilf besonders auch denen, Herr, die am Verzweifeln sind, weil sie durch vermeintlich unerhörte Gebete beunruhigt sind und enttäuscht sind. Schenk ihnen, Herr, dass sie nicht an dir verzweifeln, sondern dass sie erfahren und glauben können, du meinst es dennoch gut mit uns. Wir danken dir dafür. Gib uns immer wieder dieses große Vertrauen zu dir, mit unserem Glauben und unserem Unglauben zu dir zu kommen. Und alles das, was uns bewegt, wollen wir dir sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.